Vor zwei Wochen haben wir im Kultursalon über die Entwicklung des tschechischen Volkslieds berichtet. Über Jahrhunderte spielte dabei die Kirchenmusik eine wichtige Vermittlerrolle. Die zweite Folge unseres Zweiteilers zur Geschichte des tschechischen Volkslieds beginnt an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. Damals änderte sich der Stellenwert der Volksmusik ganz wesentlich. Ab da wurde sie nämlich erforscht und gesammelt. Über diese Entwicklung hat Jitka Mládková erneut mit dem Musikforscher Lubomír Tilner von der Tschechischen Akademie der Wissenschaften gesprochen. Sie hören eine neue Ausgabe unseres Kultursalons.
Eines der folgenreichsten Ereignisse der neuzeitlichen europäischen Geschichte war ohne Zweifel die Französische Revolution zwischen 1789 und 1799. Sie hat sich auch auf das kulturelle Klima ausgewirkt. Doch schon Jahrzehnte davor hatte der Philosoph Jean-Jacques Rousseau, der als einer der bedeutendsten geistigen Wegbereiter der Französischen Revolution gilt, durch seine Werke neue Impulse geschaffen, die großen Einfluss auf die Politik, aber auch auf die Pädagogik bis in das 20. Jahrhundert hatten. Die Zuwendung zur Natur, der Volkskunst und insgesamt zum Volkstümlichen. Ein Beispiel stammt von Marie Antoinette, der Gattin des französischen Königs Ludwig des 16. Im Park des Schlosses von Versailles ließ sie Ende des 18. Jahrhunderts ein kleines Dorf errichten, das die ländliche Idylle demonstrieren sollte. Vor Anbruch des 19. Jahrhunderts zeigt sich in Europa also eine neue philosophische Denkrichtung, die für die weitere Entwicklung der Volkskultur ausschlaggebend war. Wichtig wird in diesem Zusammenhang aber vor allem die Arbeit eines Deutschen wie Lubomír Tilner von der Tschechischen Akademie der Wissenschaften herausstreicht.
Zu den Menschen, die bereits Vertreter der Aufklärung sind, gehörte der Philosoph Johann Gottfried Herder. Besonders wichtig war er für die Tschechen, bei denen er auch sehr beliebt war. In seinen Büchern über die Entwicklung der Menschlichkeit in der Geschichte der Menschheit ging er davon aus, dass die älteste Geschichte im Zeichen der antiken Völker stand, das Mittelalter den Germanen gehörte, aber die Zukunft den slawischen Völkern. Genau dies hat ihn bei den Tschechen beliebt gemacht. Herder, der selbst gegen Ende des 18. Jahrhunderts bereits Volkslieder sammelte, hat offenbar auch das Handeln der entsprechenden Institutionen in Wien beeinflusst.
Es war nach den Napoleonischen Kriegen. In der Hauptstadt der Habsburger Monarchie wurde der Beschluss gefasst, eine Art Inventur im Vielvölkerstaat durchzuführen. Zum Beispiel, wie sich die Informationen der Wiener Zentralmacht auch in die Regionen verbreiten, wie der Kaiser wahrgenommen wird und ähnliches mehr. 1819 kam noch die Anordnung hinzu, Volkslieder und Volkstänze samt Melodien zusammen, also aufzuzeichnen. Lubomír Tilner.
Das war eine große Herausforderung für die Sammler, denn Notenlesen war kein Allgemeingut. Daher wandten sich die Projektinitiatoren insbesondere an Lehrer und Priester, die in der Notenaufzeichnung bewandert waren und diese Pionierarbeit leisten konnten. Das in den böhmischen Ländern versammelte Liedergut wurde dann an das oberste Verwaltungsorgan in Prag, das sogenannte KUK Landesgubernium, verschickt und hier um das Jahr 1823 in der sogenannten Kolovrat-Handschrift zusammengefasst. So entstand die erste bedeutende Volksliedsammlung auf dem Gebiet von Böhmen und Mähren. Interessant ist dabei, dass auch deutsche Lieder gesammelt wurden. Der Anteil der deutschsprachigen Bevölkerung an der Gesamtzahl der Einwohner Böhmens lag zwischen einem Viertel und einem Drittel. Deswegen waren deutsch gesungene Lieder im erwähnten Sammelwerk in starkem Umfang vertreten.
Das Volkslied hatte also zu Beginn des 19. Jahrhunderts bereits eine komplett andere Stellung als im Lauf der früheren Jahrhunderte.
Das
Volkslied war natürlich schon immer da. Jetzt aber rehabilitierte man es als ein Produkt des Volkes, das das Recht auf Existenz und eine eigene Kulturgeschichte hatte. Mit den neuen philosophischen Ansätzen und der Hinwendung zum einfachen Volk wurde auch das Interesse am Volkslied geweckt. In den Volksliedern entdeckte man einen großen ästhetischen Wert, sowohl in den Texten als auch in den Melodien, die bekannterweise auch viele angesehene Komponisten für ihr Werk genutzt haben.
Volkslieder waren ein fester Bestandteil des Alltags damals. Sie hatten dabei mehrere Funktionen, wie Tillner erläutert.
Mütter sangen ihren Kindern vor, zum Beispiel Wiegenlieder. Ebenso hatten Kinder und Jugendliche ihre eigenen Lieder, aber auch die Erwachsenen. Verheiratete Männer und Frauen. Bekannt ist auch eine ganze Reihe von Hochzeitsliedern. Es gibt zudem Lieder über alte Menschen oder Trauerlieder, die beim Begräbnis gesungen wurden. Der tschechische Volkslieder- und Volksmärchensammler Karel Jaromír Erben hat bis Mitte des 19. Jahrhunderts die bekanntesten Lieder in einem Buch zusammengefasst. Das Buch trägt den Titel »Von der Wiege bis ins Grab«. Daran sieht man, dass die Lieder tatsächlich die Rolle eines Begleiters im Leben der Menschen spielten. Nach und nach ging aber diese Funktion der Lieder verloren, weil sie zunehmend auch bei verschiedenen Festen gesungen
wurden.
Die Volkslieder wurden sowohl in der Stadt als auch auf dem Land gesungen, allerdings mit Unterschieden. Dies rührte daher, dass Stadt und Land in der frühen Neuzeit gewissermaßen voneinander isoliert waren. Den in der Stadt gesungenen Liedern lagen Tillner zufolge oft literarische Motive zugrunde. Verbreitet haben sich dort auch die sogenannten Krämerlieder. Später kamen auch die Tingeltangel- bzw. Kabarettlieder hinzu, die bereits am Rande der Volkstümlichkeit standen. Diese Entwicklungen gab es auf dem Land eher nicht, und daher hatten die dortigen Volkslieder eine spezifische kulturgeschichtliche Bedeutung.
Auf dem Land ist die tschechische Sprache in einer schöneren und reineren Form erhalten geblieben. Auf dem Land ist auch eine größere Musikalität erhalten geblieben. Daher wurden Volkslieder auch zur Grundlage von literarischen Werken, wie zum Beispiel bei Ladislav Čelakovský und Karel Jaromír Erben in der Zeit der sogenannten nationalen Wiedererweckung. Konkret geschah dies in den Büchern »Widerhall der russischen Lieder« und »Widerhall der tschechischen Lieder« von Čelakovský und im Sammelband »Volkstümliche böhmische Lieder und Abzählreime« von Erben. Zu einer starken gegenseitigen Beeinflussung von ländlicher und städtischer Musikkultur kommt es erst an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert.
Im Jahr 1902 kam ein neuer Impuls aus Wien zur wissenschaftlichen Erforschung der Volksmusik. Alle österreichischen Kronländer, darunter auch Böhmen und Mähren, wurden in ein großes Projekt eingebunden, das nach Kronländern und nach Sprachgruppen gegliedert war. Zu diesem Zweck wurden hierzulande mehrere Komitees gebildet. Eines für die Volksmusik in Böhmen, ein anderes für mährische Volkslieder, ein drittes für die Volkslieder der Deutschböhmen. An ihrer Spitze standen prominente Persönlichkeiten. Für Böhmen war dies Otakar Hostinský von der Prager Karls-Universität, für die Deutschböhmen der Volkskundeprofessor Gustav Jungbauer von der Deutschen Universität in Prag und für Mähren der heute weltweit bekannte Komponist Janáček. Das Sammeln der deutsch-böhmischen Volkslieder wurde dem Prager Germanisten Adolf Haufen übertragen. Das Projekt sollte dazu führen, dass die Volkslieder der einzelnen Gebiete systematisch herausgegeben werden. Doch der Erste Weltkrieg setzte dem schon bald ein jähes Ende. Lubomír Tillner ergänzt.
Das Projekt hieß »Das Volkslied in Österreich«. Gesungene Volkslieder sowie Instrumentalmusik wurden erstmals auf einem Phonographen aufgezeichnet, der 1877 von Thomas Alva Edison in den USA erfunden worden war. Auch bei uns in der Akademie befinden sich noch heute Phonograph-Wachswalzen mit Aufzeichnungen tschechischer und mährischer Volkslieder, die mithilfe des Wiener Volksliedsarchiv mittlerweile sogar digitalisiert wurden.
Den Großteil der Melodien hat der bewundernswerte Dudelsackspieler František Kopšík aus dem südböhmischen Klenovice eingespielt, und das fast nonstop. So kamen allein von ihm rund 30 Wachswalzen zusammen.
V Čechách s českými interprety máme asi 40 válečků a skupina...
Insgesamt verfügen wir ungefähr über 40 Wachswalzen mit Interpreten aus Böhmen. Die Volkskundlergruppe um Leoš Janáček hat ungefähr 80 phonografische Wachswalzen mit mährischen Volksliedern und anderen volkstümlichen Melodien eingespielt. In Prag haben wir die Digitalisierung schon im Jahr 2000 abgeschlossen. In Mähren befindet sich dieser Prozess kurz vor seinem Abschluss.
Der Wachswalzenbestand der Schallarchive mit den ältesten Einspielungen tschechischer Volkslieder ist im Vergleich mit denen in Österreich und Deutschland wesentlich bescheidener. Ein Teil der fragilen Aufzeichnungstechnik hat laut Tillner nicht die wiederholten Umzüge der akademischen Institute überlebt. Über die Aufzeichnungen des erwähnten Franziska Kopschik sagt er.
Jemu bylo v tu dobu téměř 90 let.
Er war damals fast 90 Jahre alt. Wenn man sich bewusst macht, dass die damaligen Volksmusiker den Großteil ihres Repertoires als junge Menschen erlernt haben, bekommen wir mit Kopschiks Aufnahmen aus dem Jahr 1909 etwas Einmaliges zu hören, nämlich Musikkultur aus seiner Jugend. Ich nenne dies eine Direktübertragung aus der Mitte des 19. Jahrhunderts.
Když se podíváš, kdo tam tancuje, hořejší hospodě muzika hraje. Když se podíváš, kdo tam tancuje, tancuje tam chlapec na modrý moci. Když se podíváš, jak se tam točí, tancuje tam chlapec na modrý moci. Když se podíváš, jak se...